Ich muss euch enttäuschen. Die Predigt fällt heute aus. Ich beginne meinen Tag mit dem Gotteslob oder dem Morgenlob mit den Worten: Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Als ich heute Morgen gesungen habe, habe ich natürlich an die Predigt gedacht. Und dann habe ich die Lesung gehört. Das war die Predigt. Es ist erstaunlich, wie man aus dem lebendigen Wort Gottes so vorlesen kann, ohne einen Kommentar abzugeben, dass es zur Predigt wird. Danke, Ingrid. Mein Thema, den zweiten Teil unserer Doppelpredigt vom Gesetz zur Gnade, den Winnie und ich uns geteilt haben. Ich habe den scheinbar leichteren Part, über die Gnade zu reden. Da gibt es einen Begriff, unkonditionierte Geschenke, also ohne Bedingungen gegebene Geschenke. Aber Uke hat das wohl missverstanden. Sie hat mir zum Geburtstag von Eka ein Büchlein geschenkt von, wie hieß der Mann, Hans-Joachim Eckstein. Hat mich schon tief bewegt. Das heißt, Glaube als Beziehung. Ich verdanke diesem Buch neue und vertiefte Erkenntnisse und Gedanken, und die sind in diese Predigt eingeflossen. Alles Geschwister hier, jeder weiß, wer Winnie ist, und Uke, Ulrike Degen und Winfried Degen. Er hat am letzten Sonntag am Schluss aus Johannes 1,17 zitiert: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ziel meiner Predigt ist die Erfüllung ganz egoistisch eines Wunsches von mir. Ich wünsche mir, dass ich euch die Wirklichkeit dieses Textes vermitteln kann. Vor vielen, vielen Jahren hatten wir Predigtseminare bei Dieter Alten. Wer den nicht kennt, das ist unser Ältester. Und da hieß es vor jeder Predigt: Nenne dein Ziel. Weil wenn man hier vorne redet und ohne ein Ziel, ohne etwas bewirken zu wollen, dann ist es eigentlich überflüssig. Das ist wirklich nur möglich, wenn Herr, öffne meine Lippen gilt. Aus mir gelingt das bestimmt nicht. Versuchen wir es. Wir kennen alle das Beispiel von den Niagara-Fällen. Oder wer kennt es nicht? Mit dem Menschen da im Boot? Nicht? Ah, erzähl es. Also, nee, das muss jetzt das Boot sein, das passt sonst gar nicht. Ich bin ja spontan, aber die kennt vielleicht auch nicht alle. Also, da sitzt jemand und rudert auf die Niagara-Fälle zu. Nicht von unten, von oben. In einem Ruderboot sitzt man mit dem Rücken in Fahrt zur Fahrtrichtung. Das heißt, man sieht nicht, was da auf einen zukommt. Und während der so lustig dahin rudert, winken die am Ufer wie wild, weil die merken, das geht gleich schief. Am Ende, wie auch immer, geht das so aus, dass der Mensch gerettet wird. Der nimmt Hilfe an, die Leute schreien und werfen ihm einen Ring zu, oder Gott holt ihn selber aus diesem Boot raus. Ja, nun war der Mensch gerettet. Und was jetzt? Es gibt nicht wenige Menschen, die glauben, Gott gebe ihm jetzt Ermahnungen, Ratschläge, weise ihn auf die Gefahr hin und setze den gerade Geretteten wieder ins Ruderboot. Ja, ich glaube, dass wer das glaubt, nicht sehr sicher ist, gerettet zu sein. Unser Problem mit der Errettung, das wir haben, ist, glaube ich, die Furcht vor Strafe. Vielen Leuten aus jeden verschiedenen Richtungen wir kommen, ist einfach diese Angst eingeimpft, Wenn du allzu viele Fehler machst, dann wirst du dein Lebensziel nicht erreichen. Dann raust du die Niagara-Fälle gegenüber. Und wenn du da unten bist, bist du mausetot. Ist das die Wirklichkeit? Ich lese aus dem 1. Johannes, eigentlich ein ganz gestrenger Apostel, wenn man die Offenbarung mal liest. Und er schreibt im 4. Kapitel des 1. Briefes: Geliebte, es geht schon mal los, er nennt seine Geschwister Geliebte. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Er ist nicht der liebe Gott, ist nicht der Gott, der uns unbedingt lieben müsste, sondern welche Vorstellung haben wir von Liebe, wenn wir denken, Gott ist die Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns ist vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Oder ist es vielleicht doch voreilig, sich allein auf Gottes Liebe zu verlassen und Geschenkte, und zwar ohne Konditionen, ohne Vorbedingungen, ohne Hintergedanken, Geschenkte, Liebe aufgrund unseres Glaubens, uns darauf zu verlassen, dass uns das trägt, durch unser ganzes Leben hindurch. Ich lese noch eine Stelle aus Galater, Vers 16, bis aus dem zweiten Kapitel, Vers 16 bis 21. Aber wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch oder kein Mensch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin Und jetzt geht das. Paulus spricht Tatsachen, wie beim Fußballspiel, Tatsachenentscheidungen, nicht Möglichkeiten, nicht ich glaube, dass es so ist. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch oder als Mensch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Fällt es nicht vielen Menschen viel leichter, große Taten zu tun, schwere Leistungen zu erbringen, anderen Menschen zu helfen und das kann gar nicht genug sein und ich bin schon auf dem Weg und ich habe schon viel hinter mir, ich habe schon vieles begriffen und den Rest werde ich irgendwann auch noch kapieren, aber ich bemühe mich. Schwere Taten zu tun, als nur und nur in siebenfachen Anführungszeichen, als nur zu lieben. Was will Gott von uns? Ich lese jetzt eine Stelle, die habe ich in meinem Leben so oft gelesen. Und ich habe sie so oft gehört. Und sie ist nicht reingegangen. Aber in Vorbereitung auf heute hat es mich fast erschlagen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und den Nächsten wie dich selbst. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, das heißt, Seele steht hier für Mensch, für alles, was wir sind. Nicht Körper und Seele, sondern das ist der Mensch, unsere Persönlichkeit. Und, auch nicht auszuschalten, kein Gegensatz. Herz, ah ja, ich liebe Gott, aber mein Verstand sagt nein. Und deinen ganzen Verstand. Wie ist das zu verstehen? Habt ihr schon mal jemanden so geliebt, dass euch die Luft wegbleibt oder weggeblieben ist? Es gibt die Situation, ich habe sie in meinem Leben erfahren und sie hält noch an, dass man sagt, wenn ich nur an dich denke, bleibt mir die Luft weg. Ich möchte bei dir sein. Liebe ist auf Dauer angelegt. Das andere ist ja keine Liebe, Schmetterlinge im Bauch. Aber wirkliche Liebe ist auf Dauer angelegt. Ich möchte, ich strebe danach, ich kämpfe darum, mein ganzes Leben mit dir zu verbringen. Anders kann ich Liebe nicht verstehen. So, denke ich, will Gott von uns geliebt werden. Wer sagt dann manchmal so leicht hin, meine Angebetete oder mein Angebeteter ist ja auch nicht falsch, als Abglanz von dem, Gott redet ja nicht abstrakt zu uns, sondern er macht das schon deutlich, er gibt uns Beispiele in der Welt. Und was ist dann die Schwierigkeit, die wir manchmal haben? Sind wir wirklich gerettet? Gott sagt, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Und manchmal überlege ich, wie können wir überhaupt den Treueschwur halten, den wir, wenn wir geheiratet haben, abgegeben haben. bis dass der Tod uns scheidet. In guten und in schlechten Tagen, auch da ist nicht immer, oh, jetzt kommt der schöne Weg. In Gesundheit und Krankheit, einander lieben, bis dass der Tod euch scheidet. Und wenn dann manche Leute hören, ach, 45 Jahre bist du verheiratet, oh, toll, als was das eine Leistung wäre. Liebe kann nur funktionieren, Treue kann nur funktionieren in einer gelebten Beziehung. Natürlich erleben wir immer, dass so die Entfaltung des Ichs eingegrenzt wird durch das Du. Leider ist das so in unserem Bekanntenkreis, sind sehr viele Leute mehrfach geschieden und wieder verheiratet. Ich habe einem Freund dann mal gesagt, sag mal, warst du nicht dabei? Hast du die Finger hinterm Rücken gekreuzt, als du gesagt hast, bis dass der Tod uns scheidet? Und er sagte, ich habe in meiner Ehe 98% aller Freiheiten. Und die 2%, die mir fehlen, die hole ich mir jetzt auch noch. Ja, ja, wir schütteln den Kopf. Übrigens ist er noch immer noch verheiratet mit der gleichen Frau. Und das ist jetzt schon seit über 10 Jahren her, dass diese Krise war. Aber geht es uns manchmal nicht auch so in der Beziehung mit Gott? Wenn Leute sagen, euch ist alles verboten, als Christ darf man nichts, was Spaß macht, so ein Kappes. Aber gewisse Dinge, die macht man als Christ eben nicht. Und ist dann das Ich, das verlangt dann gerne, ich möchte diese 2% Freiheit auch noch haben. Wie beginnt denn das Ende von gelebten Beziehungen? Überleg mal, dürft jetzt keinen überraschen, was jetzt kommt. Weil eben so ist bei uns, dass in vielen Ehen gekriselt hat, in unserem Freundeskreis. Und auch sonst kann man Literatur lesen. Am Ende steht meistens, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Und das beginnt ja nicht von heute auf morgen. Mir fällt nichts mehr ein. Ich habe alles erzählt schon. Nein, nein, das ist ein schleichender Prozess. Wenn wir essen gehen und wir gucken uns um und sehen, oder nicht umgucken, beim Essen gehen nicht, aber Nachbartisch und sagen, ich sage, Icker, da sitzt jetzt ein Ehepaar. Die sitzen hier seit 15 Minuten beim Essen. Die haben noch nicht ein Wort miteinander geredet. Wenn das so ist, dann muss man sich spätestens dann Gedanken machen, hier stimmt was nicht. Wenn ich in einer Beziehung mit Jesus lebe und seit 4 Wochen kein Wort mit ihm geredet habe, dann stimmt etwas nicht. Achtung, Laterne an. Und zwar rote. Du solltest was ändern. Oder, das ist auch ein ganz beliebter Spruch, wir haben uns auseinander gelebt. Ei, 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 wie geht denn das? Wie geht denn das? Indem jeder seine Wege geht, das geht auf Dauer nicht. Wenn ich denke, ich muss zum Sport, während meine Frau in die Gemeinde geht, oder die kann aufs Kind aufpassen, während ich Fußball spiele, das soll ja auch mal sein. Ist ja umgekehrt, die geht mit der Freundin essen, während der Mann aufs Kind aufpasst. So ist das nicht. Aber wenn das so, gibt es ein gutes Mittel, und Gott braucht das manchmal, um zurückzuholen. In meinem Leben gab es auch eine Phase, da war mit Tennisspielen, hatte ich fast den Eindruck, wichtiger als mit meiner Frau Zeit zu verbringen. Ich bin nämlich jeden Abend zum Tennis gegangen. Und eines Abends kam ich nach Hause und meine Frau war weg. Kein Zettel lag da. Keine Botschaft. Mein Schwiegersohn ist EK bei euch? Das kannte ich gar nicht. Da war noch vom Tennis 21.30 Uhr nach Hause und kommt niemand da. Muss man sich nicht wundern, wenn das auch mit der Beziehung zu Gott so geht. Er ist dann zwar da, die war ja auch nicht wirklich weg, aber er gibt sich möglicherweise nicht zu bekennen. Und er hat schon seine Mittelchen, solange der Wille noch, ich habe sie ja gesucht. Und dann kam sie auch irgendwann nach Haus. Gott kommt da vielleicht auch wieder irgendwann zu uns. Ich sage, wo warst du denn? Doch, wenn du Tennis spielst, ich war bei den Susi Singers. Das waren mal andere Susi Singers, das waren damals noch die Susi Singers bei uns in der Gemeinde in Lippstadt in Westfalen. Also wir werden schon auseinanderleben, ist nicht so einfach. Das ist etwas, Das kann man. Wenn ich will und mich erinnere an das, was ich mal gesagt habe und sage, dass ich in einer Beziehung lebe, kann ich das. In Wirklichkeit ist das eben nicht, wir haben uns nichts mehr zu sagen, wir haben uns auseinandergelebt, sondern in Wirklichkeit ist etwas anderes an die Stelle unseres Partners getreten. Meine Freiheit, mein Egoismus, mein Beruf oder eine andere Liebe. Und das ist schwierig. Wenn ich Freunde habe, die mir erzählen, dass sie Eheschwierigkeiten haben, dann ist meine erste Frage, gibt es da jemand anderen? Und von da an, wenn das der Fall ist, muss das ganze Gespräch ganz anders laufen. Natürlich werden wir, und Jesus weiß das, in einer Beziehung oft abgelenkt sein. Wir können die EP nicht, weil wir haben vielleicht im Augenblick nicht so viel zu sagen. Aber er redet mit uns durch andere Menschen. Aber wenn da eine andere Liebe ist, wenn da Götzen eintreten in unser Leben, wenn da Dinge wichtiger sind auf Dauer als er, wenn wir ihn vergessen, dann ist das schwierig. Aber Jesus in unserer Beziehung, in unserer Wir-Beziehung mit ihm, wir können den Weg gehen. Nein, wir werden ihn gehen. Nicht, dass wir können. Wir gehen ihn. Einige von euch haben meine Alpenwanderung mit meinem Hund gesehen. Das war ja schon ein Teil davon. Was meint ihr auf dem Weg, da wo wir waren? Habt ihr Bilder gesehen, einen steilen Pfad, Schnee bedeckt, was wir auf unseren Führer geschimpft haben? Sag mal, spinnt der? Das schaffen wir doch nie hier hoch. Plötzlich habt ihr gesehen, war der Weg zu Ende. Aber es war doch immer noch ein Restvertrauen. Ich hoffe mal, der geht den Weg nicht das erste Mal. Der weiß ja schon, wo er ist. Und zweitens ist er vor uns. Wir brauchen ja nur zu folgen. Und ihr habt meinen Hund gesehen, den großen Schwarzen oder kleinen Schwarzen, wie man es nimmt. Der ist ja noch nicht vernunftbegabt wie wir. Aber ganz treu ist er schön in der Nähe geblieben. Mehr als 20 Schritte war er im Grunde nie weg. Weil das hatte sogar er begriffen. Wenn du Herrchen hier aus den Augen verlierst oder aus den Ohren, man kann ja auch noch rufen, dann steht es hier schlecht um dich. Da wirst du hier in der Wildnis wohl nicht überleben. Da wirst du untergehen oder abstürzen. Ist auch passiert. Kehren wir zurück zu den Niagara-Fällen. Also, nach unserer Taufe setzen wir unseren Lebensweg fort. In der Tat. Wir sitzen wieder in unserem Lebensboot. Nicht zu fassen. Es ist doch zum Verzweifeln. Und viele verzweifeln ja auch daran. Ne? Ich will nicht noch drastischere Worte gebrauchen, was man so für den sagen kann, der alte Mensch oder was immer. Es gibt ja noch viel schlimmere Dinge da. Nur etwas hat sich geändert. Am Ende, vor den Niagara-Fällen, hat Gott für seine Kinder das Kreuz seines Sohnes gelegt und ein Netz seiner Liebe aufgespannt. Und da könntet ihr vielleicht denken, das muss ja nicht halten. Das hat große Maschen oder man kann drunter her schlüpfen. Aber was ist der große Unterschied? Und alle, die in der Bibelstunde waren oder sind regelmäßig, die sollten jetzt wissen. Was ist der Unterschied auf dem Weg im Boot unseres Lebens nach unserer Taufe? Wir sitzen noch im Boot, aber Jesus ist mit im Boot. Wir haben das ja gesehen, ne? Oh, Herr, rette uns, wir gehen unter. Ihr Angst, ihr Kleingläubigen. Warum hat er das erzählt? Weil die Angst hatten, dass sie kentern? Nicht, das ist uns erzählt. Ihr Kleingläubigen, was habt ihr Angst? Ich bin doch mit im Boot. Ob wir jetzt wohl unseres Glaubens sicher sein können? Denke mal, wir sollten so sicher sein, wenn das Ganze hier nicht nur eine fromme Veranstaltung sein soll, dass wir unser Leben darauf gründen. Es kommt darauf an, diese Wir-Beziehung mit Jesus zu pflegen, wie das in einer Zweierbeziehung, in einer Ehe ist. Und Jesus vergleicht das ja absolut auch mit seiner Beziehung zur Gemeinde und zu uns. Was? Wie kann man sicher sein? Die Bibel sagt, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist schon eine Frage. Was stellen wir uns die? Mir geht das so, ich lese das einfach. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Und der Text ist durch. Das ist eine innerlich bewegende Frage. Natürlich, ich stehe hier und das ist nicht immer so. Auch ich habe da meine Zweifel. Und dann muss ich mir sagen, ja, was kann dich scheiden von der Liebe Christi? Deine Unzulänglichkeit? Dein Leichtsinn? So dein durch die Welt gehen? Deine mangelnde Liebe? Dein Egoismus? Dein alter Mensch, der immer noch da ist? Aber ich bin dem Gesetz gestorben, nicht das Gesetz mir. Und hier ist die Antwort. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not? Und wir Menschen haben echte Not. Wenn in einer Ehe, wenn im Beruf, wenn es kriselt, das ist Not. Wenn die Kinder auf Abwege geraten, das ist Not. Wenn ich selber versucht bin, mein treue Gelübde zu brechen, das ist echte seelische und körperliche Not. Oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr, da Gefahr droht ständig auf unserem Lebensweg. Wir schweben ständig in Lebensgefahr. Ich weiß noch nicht mal, ob ich diese Predigt beendet werde. Mag sein, der Herr ruft mich zu. Wäre natürlich ein schöner Tod, ne? Bei dem Dienst hier vorne umfallen. Aber in der Gefahr schweben wir also immer. Man muss sich den nur bewusst machen und nicht in Verzweiflung darüber geraten. Weil Jesus mit im Boot ist. Oder Schwert. Ich bin gewiss. Und da steht nicht, ich hoffe. Ich hoffe mal sehr. Oder mein Vertrauen im Augenblick reicht ja soweit. Nein, ich bin gewiss. Weder Tod noch Leben. Weder Engel, man selbst die Engel nicht, kein Engel, noch Mächte, also auch der Teufel nicht. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Wir haben so viel Angst. Ja, ich hoffe, das hält. Jetzt im Augenblick denke ich ja. Ich bin gewiss. Auch Zukünftiges. Ich sage nicht leichthin, komme da was wolle. Da ist mein Vertrauen auf Gott gesetzt, auf Jesus, weil ich weiß, komme was da wolle und ich werde noch getrennt. Nicht ich, aber ich weiß sein, bin gewiss. Noch Zukünftiges. Weder Gewalten der Höhe, so Gewalten der Höhe, die himmlischen Mächte, noch der Tiefe. Dämonenglauben haben wir ja abgelegt, weil den Teufel gibt es für die meisten ja noch. Noch irgendeine andere Kreatur. Kein Mitmensch, keine noch so schöne Frau, kein noch so schöner Mann, können mich scheiden von der Liebe Gottes. Und ich habe das vorhin nicht gesagt, habt ihr vielleicht gemerkt, was ist denn Gnade, über die ich rede? Anderes als unverdiente, und nicht, was die Zeugen sagen, Güte, sondern unverdiente Liebe Gottes. Wenn man das mal persönlich machen will, dieses Wort Gnade, billige Gnade, ja, billige Gnade mag man sagen, aber gibt es billige Liebe? Gibt es nicht. Wenn jemand in einer Beziehung ist, der weiß, dass das nicht billige Liebe sein kann, dass der andere leidet, wenn man krank ist. Es sei denn, es ist eine Erkältung, dann ist das Leiden nicht ganz so ausgeprägt. Aber sonst, ernstere Erkrankung ist, das gibt es keine billige Liebe, gibt es nicht, dann ist es keine Liebe. Ich kann nicht meine Frau und meine Kinder ein bisschen lieben. Liebe verlangt schon nach Einsatz der Persönlichkeit, nach dem Wir. Da ist dann nicht mehr ich und du. Und das ist aber nur möglich, wenn Christus in uns ist und mit uns ist. Aus mir selber jedenfalls wird das nichts. Ist nun, wie man oft hören kann, Heiligung gleich Selbstaufgabe? So sehr Selbstaufgabe, dass man überschüssige Leistungen hat und von der katholischen Kirche dann heilig gesprochen werden kann? Macht euch keine Illusionen. Wenn ihr nicht heilig seid, kommt ihr nicht in den Himmel. So einfach ist das. Ab ihr Niagara-Fälle runter. Oder ist Heilsgewissheit gleich Selbstherrlichkeit? So geht das nicht auf. Heiligung bedeutet Selbstfindung. Was bin ich? Wie hat Gott mich gedacht? Mich selbst zu finden, nicht selbst zu erfinden, wie ich möchte, sondern Selbstfindung in der Hingabe an Jesus. In einem Leben mit Jesus brauche ich an meine ewige Rettung nicht zu zweifeln. In dieser Wir-Beziehung mit Jesus möchte ich zum Schluss mit euch beten. O Jesus, mache du mich zum Werkzeug deines Friedens, dass wir, du und ich, gemeinsam lieben, wo man sich hasst. Hilf du, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt. Mache du, Herr, dass wir, du und ich, gemeinsam verbinden, wo Streit ist. Dass wir, du und ich, gemeinsam ein Licht anzünden, wo Finsternis regiert. Dass wir, Herr, du und ich, Freude bringen, wo Kummer wohnt. Dass wir, Herr, du und ich, Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält. Danke, Jesus. Du hilfst mir, dass ich mit dir im Glauben lebe, dass ich Hoffnung wecke, dass ich liebe. Herr Jesus, wer sich dir hingibt, der empfängt. Wer sich in deiner Liebe verliert, der findet. Wer sich an dein Kreuz anschmiegt, der ist begnadigt. Wer mit dir gestorben ist, der ist auch mit dir auferstanden zum ewigen Leben. Amen.